1-6. Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er 2 seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als Jesus antwortete und sprach zu ihm: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, der nicht Anstoß nimmt an mir. Wenn wir in Matthäus vorne anfangen, im 3. Kapitel, sehen wir den Johannes den Täufer, den Wegbereiter vom Herrn Jesus. Und er ist da in dem Abschnitt, wo es um ihn geht. Und er erzählt und weist seine Zuhörer darauf hin und sagt, es wird nach mir reinkommen, dem ich nicht wert bin, seine Schuhbändel aufzulösen. Im gleichen Kapitel, im Matthäus 3, Vers 13, sehen wir den Herrn Jesus zum Johannes der Täufer an Jordan anzukommen und dann tut er ihn taufen. Er hat zuerst nicht ihn taufen und dann hat der Herr Jesus gesagt: Mol, es gehört sich so, du musst mich taufen, damit alles erfüllt ist. Und als er getauft war und der Herr Jesus aus dem Wasser kommt, sieht man den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen auf den Herr Jesus und er hört die Stimme oder sie hören die Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also der Johannes, der Täufer, ist Zeuge von dem Erleben. Es ist mir wichtig, dass wir einfach die Geschichte ein bisschen mitnehmen, jetzt, wenn wir zu dieser Frage kommen. Anschliessend wird der Herr Jesus vom Satan in die Wüste geführt, im 4. Kapitel. Er wird dort 40 Tage versucht von ihm, vom Find. Und als er wieder zurückkommt zu den Jüngern, vernimmt er, dass der Johannes der Täufer im Gefängnis ist. Das heisst, es ist wie eine Wachablöse passiert. In dem Moment, wo der Herr Jesus öffentlich auftreten ist, ist sein Wegbereiter vom König Herodes auf die Seite da worden. Der Ursprung oder die Ursache, dass der Herodes den Johannes den Täufer nicht hat wollen. Der Johannes den Täufer hat dem Herodes gesagt, weil er einem Bruder seine Frau genommen hat und in dem Sinn einfach beschlagnahmt und Ehebruch gemacht, hat er gesagt, das ist nicht recht, was du machst. Und dann steht, dass der Herodes ihn am liebsten umgebracht hat, aber er hat Angst gehabt wegen dem Volk, weil sie den Johannes den Täufer für einen Propheten angeschaut haben und darum hat er ihn einfach ins Gefängnis da. Jetzt im 11. Kapitel, wir wissen nicht, wie lange das die Zeit vergangen ist, ob er ein Jahr im Gefängnis war oder noch etwas länger oder etwas weniger. Es ist auch nicht so relevant, aber in den Gefängnissen, die dort mal waren, das sind nicht wie Gefängnisse heute in der Schweiz, wo Ferienlagen sind, wo du morgen ein Buffet hast und jeden Kurs kannst besuchen und alles und es ist alles bezahlt. Da ist das Gefängnis. Das sind Löcher, das ist feucht, das ist Elend. Also da bist du auf der untersten Stufe. Und dass der Find, wenn er schon den Herr Jesus, Gottes Sohn, versucht hat, nicht auch den Johannes versucht, in dem Gefängnis sein, ich denke, das ist uns allen klar. Also er ist dort in dem Gefängnis auch angefochten worden. Er hat dort auch seine Probleme gehabt. Der Satan hat ihm gesagt: Johannes, du bist da irgendwie etwas irrem gefolgt. Komm, vergiss es. Wenn der Herr Jesus Gottes Sohn wäre und du sein Wegbereiter, dann wäre doch sein erster Dienst gewesen, zum Herodes zu gehen und zu schauen, dass du freigelassen wirst. Du bist ungerecht im Gefängnis. Da ist weder ein Prozess noch schon etwas abgelaufen. Der hat dich einfach eingelocht. Das ist das Faustrecht, das dort war. Das geht doch nicht. Und der Johannes, der Täufer, hat in seinem Innersten immer mehr Fragen bekommen, immer mehr Probleme bekommen. Gesagt, ja, ist das? Oder ist das ein Gott von der Liebe? Und diese Frage habe ich schon manchmal gehört bei meinen Psychen. Da sagt man, Gott liebt dich. Wissen Sie das, dass Gott sie liebt? Dass er seinen Sohn für sie geschickt hat? Und dann lacht es wie sie und sagt, komm herauf mit dem Gestürm. Wenn der da oben uns Menschen lieb hat, Hast du das Gefühl, es sehe so aus auf dieser Welt? Komm, vergiss es. Kannst du, wenn du wieder aufgeräumt ist auf dieser Welt, dann kannst du mehr wieder kommen und dann glaube ich, dass er uns lieb hat. Aber schau mal, wie es aussieht. Und so denke ich, hat jedes in seiner Situation, in seinem Umfeld, vielleicht so wie der Johannes, auch gewisse Anfechtungen oder gewisse Fragen, bin ich noch in der Hand Gottes? Hat er mich noch lieb? Oder hat er mir irgendwie die Liebe gekündigt? Der Hans-Jörg und seine Frau, es wird viel gebetet dafür, Gott hat es gelingen gegeben bei der Operation, aber wie es bis am Ende geht, wir haben keine Garantie, wir wissen es nicht. Aber die Liebe Gottes ist gleich über diesen beiden. Sie sind getragen von der Liebe Gottes. Und dann wäre es ein Fehler, wenn wir immer wieder bei so Sachen, die uns hinkommen, die uns unangenehm sind oder Schwierigkeiten bereiten, sofort gerade Bruch machen. Und der Mensch ist so. Der hat sich vor 2000 Jahren ist er so gewesen. Man könnte die ganze Geschichte im Alten Testament anschauen, 4000 Jahre. Und heute, es ist immer das Gleiche. Das Problem ist nie bei mir. Das Problem ist bei Gott oder bei den anderen. Also wenn es für mich nicht stimmt, ist irgendwo schon etwas falsch gelaufen. Das ist ja nicht bei mir. Ihr könnt das bei einem David anschauen, Psalm 35. Ihr könnt es bei einem Hiob anschauen, wo er sagt, Herr, wie lange? Wie lange soll das noch so gehen? Das ist doch Unrecht, das stimmt nicht. Und jetzt könnten wir die ganze Geschichte durchgehen und immer wieder bei Personen sehen, die gewisse Wege, die Gott zugelassen hat oder geführt hat, auf einmal Unverständnis ausgelöst haben. Wo wir auf einmal mit seinen Wegen ein Problem bekommen. Es hat nicht mehr gestimmt. Und dann laufen wir Gefahr, dass wir uns anfangen, im Kreis zu drehen und auf einmal nachher Fragen stellen, die eigentlich gar nicht normal wären oder die man gar nicht stellen sollte. Jetzt will ich einen kleinen Exkurs machen. Weil eigentlich haben wir zwei Gruppen Menschen. Ganz grob gesagt, auch in der Bibel. Das sind Tätige, die in der Nachfolge vom Herrn Jesus sind, die bekehrt und wiedergeboren sind, und Tätige, die beides nicht sind. Die unbekehrt sind und einfach für uns im landläufigen Spruch ohne Gott unterwegs sind. Und wenn ich jetzt die erste Gruppe erwähne, dass die in einem Spannungsfeld innen ist, dass die in einem Dauerkonflikt innen ist, ist für uns alle klar. Weil durch den Sündenfall, wo der Mensch ihm passiert ist und er gemacht hat und wir alle mit ihm genommen sind, ist mit Gott eine Trennung passiert. Das heisst, die senkrechte Verbindung ist unterbrochen. Und weil Gott den Mensch nicht in einer Unabhängigkeit geschafft hat, sondern in einer Abhängigkeit zu sich, als ein Vis-à-vis von ihm, ist durch den Unterbruch, durch die Zerstörung dieser Linie, ist im Grunde genommen im Menschen ein Vakuum. Jeder Mensch ist darum im Inneren in einem Konflikt. Weil er etwas sucht, was er in dieser Welt nicht findet. In den zeitlichen Ergötzungen dieser Welt findet er es nicht. Er findet das innere Vakuum, das er stillen will, findet er nur bei Jesus Christus. Und an allen anderen Orten, wo er sucht, in all diesen Religionen, in all diesen Betriebsamkeiten, er kann suchen, wo er will, er ist immer auf dem Holzweg. Und jetzt müsste ich aber, wenn ich es umkehrte, sagen, müsste ich sagen, aber dann wir als Gläubige, dann haben wir ja kein Problem. Dann ist unser Konflikt ist total gelöst. Das heisst, wir sind im Frieden und in der Harmonie unterwegs. Wir haben ja Jesus auf unserer Seite, also was wollen wir? Ist doch kein Problem. Und da sehen wir auch aus dieser Geschichte heraus und aus anderen Geschichten, dass es eben nicht so ist. Dass der Widersacher von dieser Welt auch bei uns immer wieder das menschliche Denken, das Ich-Bezogene, das Egoistische versucht, irgendwie ein bisschen darin jetzt zu nehmen. Dass man nicht selbstlos und gottorientiert, zielorientiert nur so unterwegs sind, sondern immer wieder so ein bisschen auf mich und auf die Menschen fokussiert. Und dann sind das auf einmal tief schürfende Probleme, wo wir auch drin sind. Wenn wir das andere so anschauen würden, hätten wir auf dieser Erde kein Eheproblem, kein Familienproblem, kein Gemeindeproblem, in der Firma wäre kein Problem, es wäre überall Frieden. Aber es ist nicht so. Auch unter den Gläubigen ist immer wieder Gefahr, dass man so, wie es da der Johannes erlebt hat, mit menschlichen Gedanken auf einmal anfangen zu beurteilen, das Ganze anzuschauen. Und darum sagt der weise Salomo in den Sprüchen 3, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Weil unser Verstand arbeitet mit dem, was er sieht, was er weiss, was er kennt. Und das andere, das Göttliche, ist eine Dimension, die für das äußere Auge nicht sichtbar ist und die aus dem Glauben herauskommt. Und darum fährt er weiter und sagt, er kenne ihn, also Gott oder Jesus Christus, auf dem alle deine Wege, so wird er deine Pfade recht führen. Martin Luther, er hat ja gute Frau gehabt, treue Seele, eine Fürsorgerin, und die hat immer wieder überlegt, wie sie ihm helfen kann, wie sie ihn auch in seiner immensen Beschäftigung und zum Teil auch so ein bisschen zur Schwermut geneigt oder zur Schwere, dass sie ihn da rausnehmen kann. Und ich habe gelesen, dass er vor allem im Alter auch vermehrt angefochten war und mit dem Gemüt ein bisschen ein Problem hatte. Und eines Tages hat sie einen Bauunternehmer gekommen und hat dem gesagt, sie will ein neues Eingangsportal machen. Soll das schön mauern, der Eingang, und auf beiden Seiten soll er das Wort Vivid herschreiben, gross sichtbar, erlebt. Das heisst, jeder, der zum Martin Luther ins Haus gekommen ist, hat das Wort gelesen, erlebt, also Jesus lebt. Und jeder, der rausgegangen ist, hat den Vers wieder gelesen, erlebt. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn ich mit irgendeinem Bagatellenproblem zum Martin Luther gekommen wäre und den Vers gelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich schon beim Eingangsportal wieder gekehrt und gefunden, ja, das macht doch nicht grossen Sinn, wenn ich den vielbeschäftigten Mann mit dem Detail belaste. Und wenn ich rausgegangen wäre von ihm und vielleicht nicht die total gute Antwort bekommen hätte nach meinem Empfinden und dann das gelesen hätte, erlebt, hätte mir das gleich raushelfen können. Einfach zu wissen, unser Retter, der Herr Jesus, lebt und wir dürfen und wir sollen mit ihm unterwegs sein. Dann können unsere Konflikte noch so stark sein, wenn wir sie immer wieder aus den göttlichen Perspektiven anschauen und dann im Wissen, dass es alles wird zum Besten dienen, kommt das einfach eine andere Dimension über. Dann wird auf einmal auch Notvolles, schwierige Wege, Krankheit, Arbeitslosigkeit und jetzt könnte ich manches aufzählen, auf einmal kommt das eine andere Perspektive hinüber. Dann sehen wir, auch das wird mir zum Besten dienen. Und jetzt kommt Johannes und stellt dem Herr Jesus, wo er eigentlich den Herr Jesus getauft hat, er hat es gewusst, manches, und jetzt stellt er ihm die Frage, bist du derjenige, Vers 3, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich kann euch sagen, rein menschlich angeschaut, ist es manchmal schwieriger, auf einen anderen zu warten. Da kann man einfach sagen, wir haben noch keine Antwort. Da ist noch nicht gekommen, der uns helfen kann. Also warten wir auf jemand anderen. Die Juden haben das fast pauschal gemacht. Sie haben ihn abgelehnt und sie warten bis heute auf einen anderen. Auf einen, der aber eigentlich schon da war, der das erste Mal schon gekommen ist. Aber er hat nicht ihren Vorstellungen entsprochen, wie er gekommen ist. Sie haben einen Wille, der die Römer zum Land auswirft und bei ihnen das tausendjährige Reich bereits aufbaut. Und er hat einen anderen Auftrag gehabt. Er ist auf die Erde gekommen, um zuerst im Kleinen, im Einzelnen, die Lösung zu bringen. Dir und mir die Lösung zu bringen. Das andere kommt noch. Das ist noch die Zukunft, wo er wird kommen. Und darum gefällt es mir zwei Sachen. Der Johannes hat Brüder bei sich gehabt, die mit dieser Frage ans richtige Ort gegangen sind und ihm nachher auch vom richtigen Ort wieder die Antwort gebracht haben. Und ich frage mich, und wir haben uns als Gemeinde fragen, sehen wir die Not vom Nächsten, wo unsere Gemeinde ist, wo vielleicht auch in einem Dilemma ist, wo mit Sachen beschäftigt ist, wo mit Fragen sich umschlägt, ist Gott noch gerecht? Ist es richtig? Bin ich nicht irgendwo auf dem Holzweg? Bin ich überhaupt bekehrt und wiedergeboren? Und so weiter. Und dass wir auch da können, vom Herr Jesus her, von seinem Wort her, Antwort bringen, wo ihnen Trost und Zuversicht gibt. Und auf der anderen Seite gefällt mir der Johannes, woher hätte er mit dieser Frage sollen? Heute gehen wir gerne so ein bisschen zwischenmenschlich. Gehe ich zum Daniel und sage, du Daniel, das Problem, das ich habe, und so weiter. Und wenn er weise und von Gott geleitet ist, sagt er zu mir, du bist an der falschen Adresse, Markus. Wir müssen zusammen mit dem Problem vor Gott. Dort ist die Hilfe. Ich kann dir da nicht helfen. Aber oft versucht man auf einer menschlichen Ebene nachher jemandem seelsorgerlich zu helfen. Und es ist keine Seelsorge mehr, es ist Psychologie. Ich bin das einmal gerufen worden bei jemandem. Und da habe ich mir vorgestellt, als Prediger und Seelsorger. Und dann hat mir dort die eine Person gesagt, ja, ich habe mir es nicht so vorgestellt. Ich habe mir eher einen Psychologen oder Psychiater vorgestellt. Und da sage ich, ja, ich sehe jetzt halt einfach eine andere Schiene. Und ich hoffe gleich auch, dass ich Ihnen ein bisschen etwas helfen können oder weitergeben. Es hat nachher mehr wieder ein gutes Gespräch gegeben, wo es Gott auch Gnade gibt. Wir haben nicht die gleiche Schiene. Der Seelsorger versucht immer wieder, die Verbindung einfach zum grossen Seelsorger zu machen. Ich bin nur ein Seelsorgehelfer. Der grosse Seelsorger ist im Himmel und er will uns helfen, er will uns führen. Und jetzt gefällt es mir, der Herr Jesus gibt dem Jesaja eine Johannes, eine Bibelstelle aus dem Prophet Jesaja, wo der Johannes kennt, hat hundertprozentig sicher, dass er die Stelle kennt. Und warum gibt er ihm die Stelle? Er sagt dort aus dem Jesaja 35, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Blinde, Lahme und Taube sind im Alten Testament, denen ist dort nicht geholfen worden. Das ist alles neu gewesen. Also, wenn jetzt da der Herr Jesus sagt, du hast das gesehen und denen wird geholfen, hat der Johannes müssen und können den Schluss ziehen, das ist der Messias. Weil jetzt sind wir dort. Das war auf ihn bestimmt gewesen, aus dem Jesaja 35. Was passiert ist im Alten Testament, ist Aussätzige, die rein geworden sind und Tote, die auferweckt worden sind, die da auch geschrieben sind. Mir hat es gefallen, dass der Herr Jesus in seiner Weisheit an dem suchenden und irgendwo gefrusteten Johannes in dieser Situation einfach das Wort gibt. Jetzt können wir uns fragen, was wäre das Rezept in so einem Fall für uns, wenn wir selber irgendwo in einem Dilemma sind, wenn wir ein Problem haben mit dem Herr Jesus, wenn wir ein Problem haben mit den Führungen, dann ist das Problem oft, dass ich nicht ein Ja habe zum Weg, wo er mich führt. Ich bin nicht bereit. Ich habe einfach kein Ja. Und darum ist auf England für mich auf einem Grabstein das eindrücklichste, die eindrücklichste Biografie über diese Person. Ja, Herr. Die zwei Worte stehen auf einem Grabstein in England. Ja, Herr. Was beinhaltet die? Die beinhaltet alles. Wenn wir ein Ja, Herr, haben für die Familie, die er uns reingestellt hat, für die Kinder, die er uns anvertraut hat, für den Job, den er uns gegeben hat, für die Gemeinde, wo wir drin sind, immer wieder mit all dem Menschlichen, wo einfach drin ist und mit eingewoben ist und dort immer wieder ein Ja hat zu finden. Das hilft, das entlastet. Da können wir einfach sagen, Gemeinde, und das habe ich dem Herrn Jesus schon manchmal gesagt, ich bin da zwar Prediger in dieser Gemeinde, bin lange Ältester gewesen, Gemeinde ist nicht mehr. Gemeinde ist im Herr Jesus und ich helfe ihm ein bisschen bei dieser Gemeinde, soweit ich kann. Das entlastet. Da muss ich sagen, Herr Jesus, das ist dein Problem, was dort nicht sauber läuft. Da musst du schauen, ich kann nicht schauen. Ich bin dort überfordert mit dieser Aufgabe. Ich möchte noch kurz zu der zweiten Stelle kommen, weil es dort um den Petrus geht und einfach als zeigen, er hat das gleiche Problem gehabt. Und das ist menschlich, auch wir haben so Probleme immer wieder durch Sachen, die nicht so laufen, wie man es denkt oder gewünscht hätte. In Matthäus 16, Vers 21 bis 23, wir haben es vor 14 Tagen die Stelle schon kurz zitiert gehabt, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nun nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und wie schnell sind wir in unserem Denken auch im Menschlichen inne? Weil das ist so tief, das ist in unserem Innersten, das ist uns mit in die Wiege gelegt worden. Und mit der Bekehrung tut sich Fleisch und Blut nicht bekehren. Einfach der Geist Gottes kommt in unser Leben hinein und übernimmt die Herrschaft von unserem Leben und will uns verändern bis ins Fleisch und Blut. Aber das ist ein Prozess von der Heiligung, der das Leben lang andauert. Und jetzt hat der Herr Jesus den Jüngern seinen Weg eröffnet, dass der über Leiden und Sterben geht. Und jetzt sagt der Petrus, nein, wir haben das uns nicht so vorgestellt. Du bist gekommen, um jetzt noch die Herrschaft zu übernehmen. Du musst jetzt noch dein Reich aufbauen und wir helfen dir. Wir sind nachher deine Minister. Und da sagt der Herr Jesus zum Petrus, weiche von mir, Satan, oder hinter mich. Er hat im Petrus seiner Stimme hat er einfach müssen sagen, das ist nicht mehr göttlich, das ist fleischlich oder das ist satanisch, wo du jetzt sagen willst, die Beeinflussung. Wenn ich zum letzten Vers komme, im Abschnitt, den wir gelesen haben, wo der Herr Jesus dann noch die ernste Mahnung weitergeht, und das ist eigentlich ist schön formuliert, aber sehr tief und sehr ernst, wenn er sagt, und glückselig ist, wer nicht Anstoß oder Ärgernis nimmt an mir. Er merkt, dass man sich ärgert. Und wenn tue ich mich ärgere, ich habe mich schon manchmal beobachtet, gerade die letzte Woche wieder, dann, wenn ich den Eindruck habe, ich hätte das besser gemacht. Das hätte ich jetzt anders gemacht, das hätte ich besser können. Dann tue ich mich ärgere, dass es eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und wenn wir uns über den Herr Jesus ärgern, Anstoss nennen an ihm, tun wir uns über ihn erheben. Dann haben wir den Eindruck, wir sind besser. Wir haben das mehr im Griff. Wenn wir uns das vorstellen, vor Augen halten, was wir damit machen, dann muss ich sagen, dann könnte, sobald so ein Gedanke kommt in meinem Leben, kann ich nur an Ort und Stelle Buss tun. Sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Du bist mein Schöpfer und ich bin dein Geschöpf und nicht umgekehrt. Du sagst, was läuft und du willst es führen. Und darum ist das ganz eine wichtige Ermahnung und ein ganz wichtiger Hinweis, wenn er sagt, glückselig. Und was heisst das glückselig? Von Gott gesegnet und endgültig und definitiv in seine Gemeinschaft aufgenommen. Das ist ein wunderbares Wort, ein wunderbarer Begriff, den er mit dem glückselig weitergibt. Und ich will das glückselig auch euch allen zurufen. Aber im Wissen, das wisst ihr bei den Jüngern, dass das bis heute gleich geblieben ist, dass der Weg von der Nachfolge immer wieder über Leiden geht und durch Nöte geht und erst nachher die Herrlichkeit kommt. Das Kreuz ist in unserem Leben. Und wer mir nachfolgen wird, sagt der Herr Jesus, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ohne Kreuz wird es keine Herrlichkeit geben. Und wir wollen nicht auf dieser Erde versuchen, unser Kreuz abzusagen oder das Kreuz auf die Seite legen und so die Herrlichkeit zu erreichen. Der Johannes ist nicht mehr zum Gefängnis rausgekommen. Der Herr Jesus hat es nicht nötig gefunden, ihn rauszuholen, dass er seinen Dienst weiter tun kann. Sein Dienst war abgeschlossen. Und Geschwister, und wenn ich jetzt vor allem zu den Alten rede, ist mir das auch eine Ermahnung, auch für mein Leben. Manchmal haben wir den Eindruck, ohne mich geht es eh nicht. Also ich muss drin bleiben, bis ich tot umkehre. Das kann es nicht sein. Ich habe vorher eine andere Aufgabe. Er wollte es mehr und mehr in den Priesterdienst einnehmen, auch als ältere Geschwister. Dass wir auch dort sehen, wenn was dran ist. Nicht, dass er uns wie ein Johannes auf die Seite tut und wir dann noch den Eindruck haben, eigentlich müsste er uns rausholen, der erste Gang vom Herrn Jesus müsste jetzt zu mir im Gefängnis sein und mir ein bisschen Trost und Zuversicht geben. Hat der Herr Jesus nicht gemacht, er ist einen anderen Weg gegangen. Und bis heute ist es so. Der Weg in seiner Nachfolge, er hat uns nicht einen steinlosen Weg beschrieben. Er hat uns nicht einen einfachen Weg beschrieben, aber einen Weg, wo er bei uns ist, wo er uns führt und ein wunderbares Ziel. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für den Abschnitt, wo wir sehen, wie du Johannes, dem treuen Diener, begegnet bist. In viel Liebe mit dem Bibelwort hast du ihn ermutigt. Du hast ihm den Weg gezeigt, du hast ihn aber auch ermahnt. Du hast ihm einfach geholfen in dieser Situation. Und Herr Jesus, ich danke, dass du der gleich bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. und dass auch wir mit dir unterwegs sein und dass du auch uns in unseren Situationen, bei unseren Alltagsfragen immer wieder auch Antwort gibst und Klarheit, dass wir uns einfach von dir geführt wissen. Wir wollen aber nie an deiner Liebe zweifeln. Herr Jesus, du hast so viel für uns gegeben. Du hast dein Leben für uns gelassen. Du hast uns den Himmel geöffnet mit deinem Sterben, mit deinem Auferstehen. Und du bist jetzt also unser Hohepriester beim Vater. Danke, dass du eine Gemeinde hier weiter segnest, auch in die kommende Woche. Du weißt, wo jedes dran ist. Du weißt, wo Kranke sind, Schwache, Alte. Du weißt auch dort, die herausgefordert sind im Arbeitsprozess. Herr Jesus, du bist der, der helfen kann, der hilft und der immer wieder Kraft und Zuversicht gibt und den Weg zeigt. Du hast Auswege, die wir keine haben, sind dir alle Türen offen. Segne du und bewahr du jedes. Amen.